Ich freue mich riesig, heute Morgen da zu sein. Wir waren am Anfang von den Ferien weg und so war es jetzt echt eine lange Zeit ohne Sonntaggottesdienste, ohne Termine, auch unter der Woche, ohne Treffen unter der Woche. Und wir haben es echt angefangen zu vermissen. So die erste Zeit, da konnten wir echt schön abschalten, das war natürlich cool, aber irgendwann reicht es dann auch und dann freut man sich, wenn man wieder zurückkommt. So der Alltag hat uns wieder ein Stück weit, die Kids natürlich noch nicht, aber uns als Eltern wieder drin im Beruf, im Alltag. Und apropos Arbeit, ich habe gedacht, ich nehme euch zu Beginn dieser Predigt mit hinein in die Geschichte aus meinem Arbeitsleben. So, der eine oder andere weiß von euch, ich arbeite im Autoverkauf und wie in jedem Beruf gibt es da gute Tage und es gibt nicht so gute Tage. Es gibt gute Erlebnisse und es gibt nicht so gute Erlebnisse. Was wollt ihr hören? Ein nicht so gutes, oder? Also, ich nehme euch mit in ein nicht so gutes Erlebnis, okay? Eine ältere Dame kommt zu mir, interessiert sich für ein Auto, möchte ein Auto kaufen. Und ich stelle mich vor, sie stellt sich vor. Und ich habe schon so der berüchtigte erste Eindruck, habe ich gedacht, okay, oh, mit der könnte es echt spannend werden. Das wird herausfordernd. Und sie sagt mir ein bisschen, was sie sich vorstellt. Dann haben wir was gefunden. Sie macht eine Probefahrt, kommt von der Probefahrt zurück. War klar, das Auto soll es nett werden, aber das gleiche Auto, aber mit einer anderen Ausstattung. Also haben wir einen Neuwagen für sie konfiguriert. Und ich habe die ganze Zeit im Gespräch gedacht, oh, irgendwas lauert da noch, mit dem ich jetzt noch nicht so rechne. Und wir waren fertig mit dem Konfigurieren und dann geht es, wie so häufig im Verkauf, in die Preisverhandlungen. Und dann habe ich gedacht, okay, jetzt weiß ich, warum ich den ersten Eindruck hatte. So, die Frau, die konnte verhandeln, aber auf eine sehr herausfordernde, für mich strapazierende und auch ein bisschen provozierende Art. Was zur Folge hatte, dass natürlich mein Unmut in diesem Gespräch immer mehr gewachsen ist. So, sie hat jeden Rabatt, jedes Goodie, jeden Zuschuss, den sie irgendwie bekommen konnte oder versucht hat zu bekommen, hat sie sich rausgehandelt. Und ich merke bei mir, okay, heute erwischt die mich so richtig auf den falschen Fuß. Gefühlt hatte ich die größten Spendierhosen an, die man nur anhaben kann. Und die Frau hat es richtig gewusst auszunutzen. Ich habe ihr recht, alles gut, mein schlechter Tag. Und gefühlt hat sie mir echt jeden Cent aus der Tasche gezogen. Und natürlich, das nervt einen dann. Und ich war richtig, ich hatte echt einen Hals, man lässt sich das natürlich dann nicht anmerken, man will ja professionell sein. Und in mir wächst eine Ungeduld, ein Groll, wo ich denke, ich habe echt, kurz vor habe ich gedacht, hey Oma, jetzt ist echt mal gut, ja. Leben und leben lassen, ja. Jetzt ist dann, es reicht jetzt mal, habe ich gedacht, habe es natürlich nicht gesagt. Am Ende, Vertrag war unterschrieben. Dann erzählt sie, ihr Mann war dabei, der hat nicht so viel gesprochen. Glaubt es. Und dann erzählt sie kurz vorm Gehen, erzählt sie, dass sie sich gestern einen nagelneuen Wohnwagen gekauft hat. Und ich kenne mich mit Wohnwagen ein bisschen aus, weil wir selber einen haben und ich kenne so ein bisschen Markt, Preise, Modell. Mich hat es eigentlich gar nicht interessiert, was sie für einen gekauft hat, aber sie hat es dann breit erzählt. Und ich dachte, okay, das ist mal eine ordentliche Kategorie. Und vielleicht hat es der Wohnwagenverkäufer am Tag vorher auch besser gemacht als ich, das kann gut sein. Aber ich habe, mein Gedanke war, hey, gute Frau, so gehen Sie durchs Leben. Heute mir jeden Cent aus der Tasche ziehen, gestern haben Sie es vielleicht genauso gemacht. Und das hatte zur Folge, dass dieser Unmut in mir immer noch mehr gewachsen ist. Sie ist gegangen. Ein Jahr später kommt sie zum ersten Mal mit ihrem Auto zum Kundendienst. Und ich treffe sie auf dem Hof und frage Frau so und so, wie geht's Ihnen? Passt alles mit dem Auto? Sagt sie, ja, mit dem Auto alles gut. Und ich dachte, klar, hast du auch günstig bekommen, gell? Aber mit unserem Wohnwagen nicht. Wir haben den Wohnwagen bei dem Unwetter komplett verloren, komplett zerstört, waren gar nicht großartig unterwegs. Und ich stand vor ihr und in dem Moment ist dieses alte Gespräch bei mir wieder hochgekommen. Und sie erzählte, sie hat einen Verlust gehabt, einen materiellen Verlust von ihrem Wohnwagen. Und ich stand da und habe gedacht, ja, ist halt so, ja. kann man nichts machen. Also ist nicht so, dass ich mich darüber gefreut hätte, aber so richtig leid hat es mir in dem Moment auch nicht getan. Und dann habe ich mich echt selber ertappt. Mein erster Gedanke war eher so eine gefühlte Gleichgültigkeit. Und dann bin ich über mich selber erschrocken, damals zu dem Moment. Und jetzt aber, wo ich mich auf die Predigt vorbereitet habe, kam mir das Erlebnis nochmal. Da steht eine Frau vor mir, die was verloren hat, in dem Fall was Materielles. Und in mir war nicht zuerst ein Mitgefühl. Natürlich habe ich was gesagt. Ich habe gesagt, oh, das ist ja schrecklich. Ja. Aber was in mir drin war, ja, war was anderes. Weil in mir wieder dieses Gespräch hochkam von damals, diese Verhandlung, diese ätzende Verhandlung, wo ich dachte, und da habe ich gemerkt, hey, mein Herz kann enger sein, als ich denke. Nach außen kann ich freundlich bleiben, ich kann professionell bleiben, ich kann die richtigen Worte sagen, aber wie schaut es in meinem Herzen aus? Da kann ich Menschen ganz schnell eine Etage tiefer stellen. Da kann ich Menschen Mitgefühl vorenthalten. Da kann ich denken, hey, geschieht dir vielleicht nicht recht, aber so richtig leid tut es mir in dem Moment halt auch nicht. Und die Frage, die sich dann stellt, was passiert in meinem Herzen mit Menschen, die mich geärgert, verletzt, enttäuscht, herausgefordert haben? Vielleicht kennt ihr solche Momente auch. Vielleicht aus dem Berufsleben, aus dem Schulleben, aus dem Studiumleben, aus der Nachbarschaft, vielleicht sogar hier aus der Gemeinde. Es gibt Menschen, bei denen fällt uns Mitgefühl echt leicht. Und dann gibt es Menschen, bei denen unser Herz eng wird. Und dann ist das so, oder? Bei uns selbst hoffen wir doch, dass Gott immer die ganze Geschichte sieht. Unsere Prägung, unsere Verletzung, unsere guten Absichten, unsere Müdigkeit, unsere inneren Kämpfe. Und bei anderen aber, da reicht uns manchmal ein Eindruck, ein falsches Wort, eine falsche Entscheidung und wir haben sie einsortiert. Schublade auf, Person rein, Schublade zu. Was passiert aber in meinem Herzen mit Menschen? Oder was passiert in meinem Herzen, wenn Gott Menschen gnädig und barmherzig begegnet, bei denen ich eher auf Abstand gehe? Freue ich mich dann über seine Gnade und Barmherzigkeit für diese Person? Oder freue ich mich nur, wenn seine Barmherzigkeit die Richtigen trifft? Liebt Gott weiter, als ich lieben will, habe ich mir die Frage gestellt. Und genau in diese Spannung spricht unser heutiger Bibeltext. Wir schauen heute gemeinsam, wir machen Kidskirche, okay? Wir schauen ins Buch Jona. Und viele kennen Jona vor allem als Geschichte mit dem großen Fisch. Man geht davon aus, dass der große Fisch ein Wal war. Jona läuft weg, ein Sturm kommt, ein großer Fisch verschluckt ihn. 3 Tage später kommt er wieder raus, so mal die Kurzfassung. Aber das Buch Jona ist nicht zuerst ein Buch über einen Fisch, über ein Erlebnis mit einem Fisch, was eine Person hat, sondern es ist ein Buch über Gott. Es ist ein Buch über Gottes Geduld, über seine Mission, über Gottes Barmherzigkeit. Und es ist ein Buch über ein menschliches Herz, welches enger ist als Gottes Herz. Auch wenn du mit der Bibel nichts anfangen kannst oder wenig anfangen kannst, dann bleib einfach bei der Geschichte, weil sie hat was erstaunlich Menschliches. So, Jona ist kein Außenstehender. Er ist Prophet, er kennt Gottes Wort, er kennt Gottes Wesen. Und genau deshalb ist seine Geschichte so herausfordernd für uns. Steigen wir ein im ersten Kapitel, in Jona 1, die Verse 1 bis 2. Und das Wort des Herrn erging ein Junger, den Sohn Amittais, folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive, in die große Stadt, und verkündige gegen sie, denn ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. So, Gott sieht Ninive, er sieht die Stadt, er sieht die Menschen, er sieht die Gewalt, die in dieser Stadt herrscht, er sieht die Bosheit. So, Gottes Barmherzigkeit bedeutet nie, dass er das Böse übersieht. Gott sagt ausdrücklich, ihre Bosheit ist vor mein Angesicht heraufgekommen. Das ist ein ernster Satz, Schuld verschwindet nicht einfach so im Nebel. Gewalt, Unrecht, Grausamkeit, Machtmissbrauch, Unterdrückung sind vor Gott nicht unsichtbar. Aber jetzt geschieht was Überraschendes. Gott sieht die Bosheit von Ninive und schickt nicht sofort ein Gericht über diese Stadt. Hätte er machen können. Er schickt einen Prophet Jona zu dieser Stadt und dieser Prophet Jona soll Gottes Wort an diese Stadt übermitteln. Schon in diesem Auftrag wird Gnade sichtbar. Und wenn wir durch die ganze Bibel gehen, dann sehen wir immer wieder, Wenn Gott warnt, dann ist da noch Hoffnung da für eine Stadt, für eine Bevölkerung, für Menschen. Wenn Gott spricht, dann ist die Tür zur Umkehr noch offen. Wenn Gott in dem Fall einen Propheten sendet, wie Jona, dann hat er diese Stadt, dann hat er die Stadt Ninive noch nicht aufgegeben. Vers 3, da machte sich Jona auf, um von dem Angesicht des Herrn weg nach Tarsis zu fliehen. Und er ging nach Jaffa hinab und fand dort ein Schiff, das nach Tarsis fuhr. Da bezahlte er sein Fahrgeld und stieg ein, um mit ihm nach Tarsis zu fahren, weg von dem Angesicht des Herrn. So, das Hebräische benutzt hier immer wieder dasselbe Wort, Yarad. Das bedeutet hinabgehen. Jona geht hinab nach Jaffa, er geht hinab ins Schiff, er geht hinab in den unteren Schiffsraum, werden wir nachher lesen. Es ist so, als würde der Text sagen, hey, wer vor Gottes Weg wegläuft, der entfernt sich nicht nur örtlich, sondern der geht auch tatsächlich innerlich immer weiter nach unten. Ninive, ich habe euch eine Karte mitgebracht, liegt im Osten. Jona geht komplett Richtung Westen. Also wir sehen auf dem Bild, es ist nicht so, ich laufe mal ein bisschen in die Richtung und guck mal, wie ich da vielleicht dann drum rumkomme, sondern Jona sagt sich, nee, ich gehe mal komplett woanders hin. Man geht davon aus, dass es Tarsis im heutigen Spanien liegt, das sagen die meisten Historiker, es gibt auch welche, die sagen, nee, das war in der Türkei, aber so die große Mehrzahl sagt, es war am Rande der ihnen bekannten Welt und das war damals so die Richtung Spanien. Er geht also bewusst in die komplett andere Richtung. Und das müssen wir auch kulturell verstehen. Ninive war für Jona nicht einfach nur eine fremde Stadt. Ninive lag im Reich der Assyrer und war bekannt für Feindseligkeit. Es wird uns immer wieder berichtet, Gewalt, Verschleppung, brutalste Gewalt, die dort in der Stadt herrschte und für die das Volk und die Stadt bekannt war. In 2. Könige 15 und 17 lesen wir, wie Assyrien Gebiete Israels immer wieder einnimmt und Menschen wegführt. Später, und da kommen wir nachher nochmal kurz drauf, nennt ein weiterer Prophet, Nahum, nennt die Stadt auch Blutstadt, die voller Lüge, Raub und Gewalt ist. Also menschlich gesehen ist es absolut nachvollziehbar, was Jona macht. Er will mit diesen Leuten, mit dieser Stadt nichts zu tun haben. Er gönnt dieser Stadt, und das werden wir nach und nach sehen, keinerlei Gnade. Wenn Gott also sagt, Jona, geh nach Ninive, dann ist das keine Einladung zu einer netten Missionsreise für ihn. Es ist eher so, als würde Gott sagen, hey Jona, geh zu denen, denen du meine Gnade am wenigsten gönnst, bei denen du denkst, hey Gott, deine Gnade geht mir hier echt zu weit. Jona läuft nicht weg, weil Gott undeutlich gesprochen hätte. Er läuft weg, weil Gottes Auftrag ihm nicht passt. Und er ahnt schon, was ist, wenn Gott Ninive tatsächlich vergibt? Das will ich nicht. Gott liebt weiter, als Jona lieben will. Da hat Jona schon so eine gewisse Vorahnung. Und das ist auch, was uns vielleicht betrifft. Weil vielleicht geht es uns ja manchmal auch so. Gott liebt weiter, als ich lieben will. Manchmal sagen wir, ich weiß nicht, was Gott will. Und das trifft es mit Sicherheit das eine oder andere Mal zu. Manchmal wissen wir es aber ziemlich genau und merken gleichzeitig, wie wir uns trotzdem dagegen wehren. Wir wissen, dass wir ein Gespräch führen müssten. Wir wissen, dass wir jemanden um Vergebung bitten müssten. Wir wissen, dass wir aufhören sollten, schlecht über bestimmte Menschen zu reden oder zu denken. Und wir wissen letztlich auch, dass Gott unser Herz weit machen möchte. Aber wir sind wie Jona und suchen immer wieder, im wörtlichen Sinne, unser Schiff nach Tarsis, oder? Aber der Herr schleuderte einen starken Wind auf das Meer, sodass ein großer Sturm auf dem Meer entstand und das Schiff zu zerbrechen drohte. Da fürchteten sich die Schiffsleute und schrien jeder zu seinem Gott und sie warfen die Geräte, die im Schiff waren, ins Meer, um es dadurch zu erleichtern. Jona aber war in den untersten Schiffsraum hinabgestiegen, hatte sich niedergelegt und war fest eingeschlafen. So, der Sturm, der ist nicht einfach schlechtes Wetter. Gott hält Jona auf. Gott lässt Jona nicht einfach weiterlaufen und davon segeln. Und die Seeleute bekommen Angst. Und jeder, wird uns berichtet, schreit zu seinem Gott. Also gehen wir mal davon aus, dass da wenige dabei waren, die an den Gott Israels geglaubt haben. Später wird es passieren im Laufe der Geschichte. Und Jona, der schläft. Die Seeleute bekommen Angst, fangen an zu beten und Jona schläft. Die Seeleute kämpfen um ihr Leben und Jona ist gefühlt wie weggetreten. Der Kapitän, lesen wir in einem anderen Vers, muss Jona wecken und sagen, hey Junge, steh mal auf, hier ist absolutes Chaos. Mit was hängt das zusammen? Ruf deinen Gott an. Vielleicht denkt er dein Gott an uns, damit wir nicht untergehen. Und als die Seeleute Jona fragen, wer er eigentlich ist, sagt er, er aber sprach zu ihnen, ich bin ein Hebräer und ich fürchte den Herrn, den Gott des Himmels, der das Meer und das Trockene gemacht hat. Ein mega starkes Bekenntnis von Jona. Das Problem ist nur, sein Bekenntnis passt aktuell nicht zu seinem Leben. Er sagt, ich fürchte den Herrn, aber sein Handeln ist, mit dem möchte ich eigentlich gar nichts gerade zu tun haben, ich will lieber weg davon. Und dann habe ich mich selber gefragt, hey, wie oft kommt das eigentlich bei mir vor? Da habe ich mich ertappt, habe gedacht, es gibt Zeiten, da bete ich, da bin ich im Lobpreis und sage, Gott, Jesus, alles gehört dir, alles für dich. Und ich merke aber, da ist eine Bitterkeit in meinem Leben, hey, die behalte ich lieber für mich. Da ist eine Meinung über bestimmte Menschen, die gehört mir. Da ist eine Grenze meiner Barmherzigkeit, die lasse ich nicht weiten, die gehört mir. Am Ende wird Jona von den Seeleuten ins Meer geworfen, weil er gesagt hat, hey, ich glaube, das Ding hält mit mir zusammen, werdet mich mal lieber los, dann wird hier der Wind still, was dann auch passiert. Und sie werfen Jona ins Meer. Der Sturm legt sich und dann heißt es, und der Herr entsandte einen großen Fisch, der Jona verschlingen sollte. Und Jona war im Bauch des Fisches 3 Tage und 3 Nächte lang. So der Fisch ist Gottes Rettungsboot für Jona. Jona geht unter, aber Gott lässt ihn nicht los. Jona will weg vom Angesicht des Herrn, aber Gott findet ihn sogar in der Tiefe des Meeres. Und wir sehen, hey, Gott ist barmherzig mit weglaufenden Menschen. Und vielleicht ist das heute Morgen schon für jemanden wichtig. Vielleicht bist du nicht nach Tarsis gesegelt, aber du bist innerlich auf Abstand gegangen. Vielleicht gibt es einen Auftrag Gottes, den du lange ignorierst. Ein Gespräch, dem du aus dem Weg gehst. Eine Person, der du ausweichst. Vielleicht ein Thema, bei dem du sagst, hey Gott, da gehst du mir eindeutig zu weit, da lasse ich dich nicht dran. Wir kommen ins zweite Kapitel. Und das zweite Kapitel, dort fängt Jona an zu beten. Und ich wette mit euch, keiner von euch hat bisher an so einem Ort gebetet. Er betet nicht im Tempel, er betet nicht an einem schönen Ort, sondern er betet im Bauch des Fisches. Und Jona betete aus dem Bauch des Fisches zu dem Herrn, seinem Gott, und sprach, aus meiner Drangsal rief ich zu dem Herrn, und er erhörte mich. Aus dem Schoß des Totenreichs schrie ich, und du hörtest meine Stimme. Jona beschreibt, wie er in die Tiefe gesunken ist, wie die Fluten über ihn hinweggehen und wie Gott ihn dann gerettet hat. Und dann in Vers 10, die Rettung kommt vom Herrn. Die Rettung kommt vom Herrn, aber genau hier wächst eine enorme Spannung in dem Buch. Weil Jona selbst lebt von der Barmherzigkeit, die er Ninive nicht gönnt. Er selbst wird gerettet, obwohl er weggelaufen ist. Er selbst bekommt Gnade, obwohl er ungehorsam war. Er selbst erfährt Gottes Geduld, obwohl sein Herz enorm eng ist. Und er betet, die Rettung kommt vom Herrn. Die Frage bei Jona ist aber, gilt es auch für Ninive? Gott befiehlt dem Fisch, Jona auszuspucken, spuckt ihn ans Land, wird uns berichtet, es ist ein Neubeginn der etwas anderen Art für Jona. Und dann beginnt Kapitel 3 fast wie Kapitel 1. Und das Wort des Herrn erging zum zweiten Mal an Jona folgendermaßen. Mache dich auf, geh nach Ninive in die große Stadt und verkündige ihnen die Botschaft, die ich dir sagen werde. Zum zweiten Mal. Aber da blinzelt wieder Gnade durch. Gott sagt nicht, Jona, mit dir kann ich nichts mehr anfangen, sondern er gibt Jona denselben Auftrag nochmal. Gott kann Menschen immer wieder gebrauchen, die schon mal weggelaufen sind. Er kann mit Menschen weitergehen, deren Herz noch nicht so weit ist wie sein Herz. Das ist die gute Nachricht für jeden von uns, der schon mal in die falsche Richtung gelaufen ist. Und ich glaube, wenn ich fragen würde, wer von euch schon mal in die falsche Richtung gelaufen ist, wer von uns schon mal in die falsche Richtung gelaufen ist, in irgendeinem Punkt in seinem Leben würden wahrscheinlich alle Hände hochgehen. Diesmal geht Jona. Er kommt nach Ninive und predigt. Und Jona fing an, eine Tagesreise weit in die Stadt hineinzugehen. Und er rief und sprach, noch 40 Tage und Ninive wird zerstört. Hey, eine richtig ermutigende Botschaft, oder? Kurz und knapp. So, jetzt guckt mal, was er damit macht. Keine große Einleitung, keine lange Erklärung. Es wirkt fast so, als würde Jona nur das Nötigste sagen wollen, weil er will ja mit denen eigentlich nichts zu tun haben. Vielleicht hat er sich auch gedacht, ja, dann wäre es halt so, gell, wenn ihr euch nicht ändert. Aber Gott wirkt, werden wir jetzt gleich sehen. Gottes Wort ist stärker als Jonas Begeisterung. Und die Leute von Ninive glaubten Gott und sie riefen ein Fasten aus und legten Sacktuch an, vom Größten bis zum Kleinsten unter ihnen. Und das Wort gelangte bis zum König von Ninive und er stand von seinem Thron auf, legte seinen Mantel ab, hüllte sich in Sacktuch und setzte sich in die Asche. So die Stadt, die für Bosheit bekannt ist, reagiert auf Gottes Warnung. Vom Größten bis zum Kleinsten wird uns berichtet. Der König steigt von seinem Thron, legt seinen königlichen Mantel ab und setzt sich in Asche und ruft die Stadt zur Umkehr. So für uns klingt es ein bisschen befremdlich, aber in der damaligen Kultur waren solche Zeichen, hatten eine ganz klare Bedeutung und waren ein starker Ausdruck. Kleidung, Thron, Asche, Fasten, sich in Asche setzen, das waren sichtbare Zeichen, dass jemand wirklich innerlich erschüttert war. Und der König sagt nicht nur, hey, wir bedauern, wenn da irgendwie ein bisschen was falsch gelaufen ist, sondern er demütigt sich, er steigt von seinem Thron. Und er benennt die Schuld in Vers 8 und 9. Sondern Menschen und Vieh sollten sich in Sacktuch hüllen und mit aller Kraft zu Gott rufen und sollen umkehren, jeder von seinem bösen Weg und von dem Unrecht, das an seinen Händen klebt. Wer weiß, Gott könnte anderen Sinnes werden, es sich gereuen lassen und ablassen von seinem grimmigen Zorn, sodass wir nicht untergehen. So Ninive bekommt nicht einfach eine billige Gnade. Gottes Barmherzigkeit ruft die Stadt zu einer echten Umkehr. Barmherzigkeit heißt nicht, Gott findet alles halb so wild. Barmherzigkeit heißt, Gott sieht das Böse ganz, ganz klar und deutlich und schenkt trotzdem oder sucht trotzdem den Auftrag zur Rettung. Ninive hat keinen Anspruch auf Gnade. Die Stadt kann Gottes Erbarmen nicht erzwingen durch irgendwelche Taten, sondern es muss was sein, was mit dem Herzen passiert. Später lesen wir dann aber auch in der Bibel, die Stadt bleibt nicht immer so auf diesem Weg. So, sie fallen wieder zurück in ein altes Muster und dieser Prophet Nahum, von dem ich vorher schon gesprochen hatte, spricht wieder ein Gericht über die Stadt und diesmal hat es verheerende Folgen für Ninive. Also da muss dann irgendwas wieder passiert sein, ein paar, circa 100 Jahre danach. Das macht deutlich, Gottes Barmherzigkeit ist echt. Aber sie ist keine Einladung, einfach weiterzumachen. Gnade öffnet letztlich die Tür zur Umkehr, aber diese Umkehr darf dann auch gegangen werden. Und dann heißt es in 3, Vers 10, und Gott sah ihre Taten, dass sie umkehrten von ihren bösen Wegen und ihn reute das Übel, das er ihnen angedroht hatte, und er tat es nicht. Hammer. Eigentlich müsste jetzt Freude ausbrechen. Der Prophet hat gepredigt, Jona hat die Worte an die Stadt gerichtet, Menschen kehren um, Gott erbarmt sich, und jetzt sind wir in Kapitel 4, was macht Jona? Das aber missfiel Jona sehr. Und er wurde zornig. Und Jona betete zum Herrn und sprach, ach Herr, ist's nicht das, was ich mir sagte, als ich noch in meinem Land war, dem ich auch durch die Flucht nach Tarsis zuvorkommen wollte? Denn ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist, langmütig und von großer Gnade, und das Unheil reut dich. Jona kommt zum Punkt. Er sagt jetzt endlich, warum er geflohen ist. Nicht, weil er dachte, Gott sei vielleicht zu hart mit Ninive, sondern weil er wusste, dass Gott sich das Ganze dann anders überlegen wird, wenn die Stadt umkehrt. Und Jona zitiert hier 2. Mose 34, Vers 6, eine der schönsten Selbstbeschreibungen Gottes aus dem Alten Testament. Gott ist gnädig, barmherzig, langsam zum Zorn und reich an Güte. Normalerweise, hey, ein Grund zum Anbeten. Für Jona aber ein Grund, sich zu ärgern. Jona ist nicht gegen Gnade, er hat es ja selber erlebt. Jonas Problem ist, er ist gegen Gnade für die Falschen. Er sagt im Grunde, hey Gott, genau das ist mein Problem mit dir. Ich wusste doch, dass du so bist. Ich wusste, dass du vielleicht vergeben wirst. Deshalb bin ich weggelaufen. Jona will Gottes Gnade für sich, aber nicht für Ninive. Er ist dankbar und freut sich, dass aus dem Fisch gerettet worden ist, aber er will, dass die Stadt untergeht. Er will, dass Gott mit ihm geduldig ist und dafür bedankt er sich, dafür dankt er im Gebet. Hey, aber bei seinen Feinden, da soll Gott bitte nicht langsam zum Zorn sein. Jona freut sich über seine eigene Rettung, aber er freut sich nicht über die Rettung anderer. Und jetzt sind wir mitten in der Botschaft dieses Buches, weil uns das Buch Jona einen Spiegel vorhält. Gott liebt weiter, als ich lieben will. Und wir stellen immer wieder fest, vielleicht gibt es ja so ein bisschen Jona auch in mir. Den Teil, der sagt, hey Gott, hab Geduld mit meinen Schwächen, aber bei den anderen, da greifst du bitte durch. Den Teil, der möchte, dass Gott bei mir die Motive sieht, beim anderen aber die Schuld. Der Teil, der Gnade liebt, solange sie ein Stück weit nach innen fließt, aber unruhig wird, wenn sie nach außen geht. Und Gott stellt Jona eine Frage, in Jona 4, Vers 4. Da sprach der Herr, ist es recht, dass du so zornig bist? Hey, eine Frage, die leuchtet wie ein Strahler auf Jonas Herz. Jona, warum macht dich meine Gnade so wütend? Warum wäre dir eine zerstörte Stadt lieber als eine Stadt, die umkehrt? Warum freust du dich über deine Rettung, aber nicht über die Rettung anderer? Jona antwortet nicht. Er geht aus der Stadt Ninive hinaus, lesen wir, setzt sich östlich von Ninive hin, baut sich eine Hütte und wartet. Vielleicht hofft er ja noch immer noch, dass Gott sich die ganze Sache anders überlegt. Vielleicht kommt ja doch noch Gericht über diese Stadt, denkt er sich. Dann lässt Gott eine Pflanze wachsen, die ihm Schatten gibt. Da entsandte Gott, der Herr, eine Rizinusstaude, die wuchs über Jona empor, um seinem Haupt Schatten zu spenden und ihn von seiner üblen Laune zu befreien. Und Jona freute sich sehr über den Rizinus. Zum ersten Mal im Buch freut sich Jona so richtig. Nicht über gerettete Seeleute, nicht über eine umkehrende Stadt, sondern über eine Pflanze, die ihm Schatten gibt. Gott schickt einen Wurm, die Pflanze vergeht, die Sonne brennt, wird uns berichtet. Jona ist erschöpft und wünscht sich einfach nur noch zu sterben. Und Gott fragt ihn nochmal. Da sprach Gott zu Jona, ist es recht, dass du so zornig bist wegen des Rizinus? Da sprach er, also Jona, ja, ich bin mit Recht zornig bis zum Tod. Jona verliert seinen Schatten und will am liebsten nur noch sterben. Ninive steht vor dem Gericht und es hat ihn kaum bewegt. Dann spricht Gott die letzten Worte des Buches. Da sprach der Herr, du hast Mitleid mit dem Rizinus, um den du dich doch nicht bemüht und den du nicht großgezogen hast, der in einer Nacht entstanden und in einer Nacht zugrunde gegangen ist. Und ich sollte kein Mitleid haben mit der großen Stadt Ninive, in der mehr als 120.000 Menschen sind, die ihre rechte Hand nicht von ihrer linken unterscheiden können. Dazu so viel Vieh. Fertig. Jona hat Mitleid mit einer Pflanze, die ihm Schatten gibt. Gott hat Mitleid mit einer ganzen Stadt, weil dort Menschen verloren sind. Jona sieht seinen verlorenen Schatten, Gott sieht verlorene Menschen. Und so endet das Buch mit einer Frage. Es gibt keine Antwort von Jona auf die Frage, die Gott ihm noch gestellt hat. Kein Schlusskapitel, in dem Jona irgendwie einsichtig wird, kein Happy End, wo er sagt, okay, das war jetzt nicht so cool, mein Verhalten, tut mir leid. Warum? Warum endet das Buch so gefühlt abrupt? Vielleicht, ja, weil wir antworten dürfen. Gott fragt nicht nur Jona, Gott fragt auch uns. Soll ich kein Mitleid haben? Mit dieser Stadt, mit diesen Menschen, mit denen, die du schwierig findest, mit denen, die schuldig geworden sind, die vielleicht sogar an dir schuldig geworden sind, mit denen, die nicht wissen, wo rechts und links ist, mit denen, bei denen du kaum noch Hoffnung hast, dass sich was ändern kann. Und nochmal, das heißt nicht, dass Gott Schuld kleinredet. Ninive muss umkehren. Gottes Barmherzigkeit ist keine Gleichgültigkeit, aber Gottes Ziel ist Rettung. Sein Herz sucht Umkehr. Jonas sieht Feinde, Gott sieht die Menschen in dieser Stadt. Jonas sieht Schuld, Gott sieht auch die Schuld, aber er sieht auch die Möglichkeit zur Umkehr. Jonas sieht eine Stadt, die Strafe verdient. Gott sieht eine Stadt, die seine Barmherzigkeit braucht. Gottes Erbarmen ist größer als der Horizont von Jona. Sein Herz ist weit. Und die Band darf gerne schon nach oben kommen. Und jetzt lohnt es sich, noch einen Schritt weiter zu gehen. Jesus selbst greift die Geschichte von Jona im Matthäus-Evangelium auf. Er spricht vom Zeichen des Jona. So wie Jona 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des Fisches war, so wird auch Jesus 3 Tage und 3 Nächte im Grab sein, im Herzen der Erde sein. Und das heißt, hey, das Buch Jona zeigt über sich selbst hinaus ein Stück weit. An Jona sehen wir, wie eng ein menschliches Herz werden kann. An Jesus sehen wir, wie weit Gottes Herz ist. Jona bekommt Gottes Auftrag und läuft weg. Was macht Jesus? Jesus kennt den Willen des Vaters und kommt auf die Erde. Jona soll zu Menschen gehen, die er nicht lieben will. Jesus kommt sogar zu Menschen, die ihn ablehnen. Jona, haben wir schon gehört, dieses Wort Jarad, er geht hinab ins Schiff, hinab in den untersten Schiffraum, hinab ins Meer. Ein Mann, der auf der Flucht ist. Jesus kommt auch hinab, aber so ganz anders, oder? Er kommt hinab nicht aus einer Flucht, sondern aus Liebe. Er wird Mensch, er kommt in unsere Zerbrochenheit. Und vielleicht sieht man den Unterschied am deutlichsten am Ende der Geschichte. Jonas sitzt vor Ninive und wartet darauf, dass Gott Gericht über die Stadt schickt. Die Bibel berichtet uns einmal, dass Jesus vor Jerusalem steht und was macht? Er weint über die Stadt. Jona hofft, dass die Schuldigen bekommen, was sie verdienen. Jesus geht vor die Stadt hinaus und trägt die Schuld am Kreuz. Und nochmal, Gott sagt nicht, Schuld ist egal. Gewalt, Lüge, Stolz, Bitterkeit, mein enges Herz sind Gott nicht egal. Aber Gott bleibt nicht, deshalb nicht auf Abstand zu uns. Er kommt in Jesus zu uns. Und am Kreuz sehen wir beides. Gott, der die Schuld so ernst nimmt, dass Jesus sie trägt. Und Gott liebt Sünder so sehr, dass Jesus sich selbst gibt. Jona ärgert sich massiv über die Gnade. Jesus bezahlt den Preis der Gnade. Jona will nicht, dass Feinde gerettet werden. Was macht Jesus? Jesus bittet am Kreuz sogar für seine Feinde. Vater, vergib ihnen. Und genau hier wird aus der Frage vom Anfang eine Antwort. Liebt Gott weiter, als ich lieben will? Definitiv ja. In Jesus sehen wir, Gott liebt weiter, als ich lieben will. Und wenn wir auf Jesus schauen, merken wir auch, hey, wir sind ja nicht nur Jona, wir sind ein Stück weit auch Ninive. Menschen mit manchmal einem engen Herzen. Und Menschen, die selbst seine Barmherzigkeit brauchen. Und wenn ich das begreife, beginnt mein Herz weich zu werden. Vielleicht nicht sofort, aber wenn ich sehe, wie Jesus mir begegnet ist, obwohl ich es nicht verdient habe, dann kann ich nämlich so leicht sagen, für mich Gnade, für die anderen aber bitte nicht. Dann merke ich, ich lebe doch selbst davon, dass Gott weiter liebt, als ich lieben würde, oder? Nochmal, das Buch Jona endet mit einer Frage. Und Gottes Fragen sind selten nur für unseren Kopf gedacht, sondern die dürfen auch was mit unserem Herz machen. Darum ist der nächste Schritt, den ihr mitnehmen dürft in die kommende Woche, nenne dein Ninive. Dein Ninive ist die Person oder die Gruppe, bei der dein Herz eng wird. Und mach's konkret, mach's nicht allgemein. Also nicht, ja, es gibt bestimmt Menschen, mit denen komme ich nicht so gut klar, mit denen tue ich mich schwer, sondern mach's konkret. Wer kommt dir in den Sinn? Vielleicht sind es Leute aus deinem beruflichen Alltag. Vielleicht sind es Leute aus der Nachbarschaft, Kollegen, Mitschüler, Chef, Lehrer. Sicherlich auch ganz oben dabei. Ja. bei den Schülern. Vielleicht eine Gruppe, über die du schnell abwertend denkst oder redest. Vielleicht eine politische Richtung. Ich habe mir überlegt, ob ich das sage, aber ich sage das einfach. Heute Abend sind Wahlen in Sachsen-Anhalt. Vielleicht wird dein Herz eng bei Menschen, die Grünen wählen. Vielleicht wird dein Herz eng bei Menschen, die die AfD wählen. Bei wem merkst du, hey, da wird mein Herz so richtig eng. Da wird mein Herz schneller hart, als ich es gerne zugeben würde. Nenn dein Ninive vor Gott. Und vielleicht schreibst du das heute Abend auf. Nicht für die Öffentlichkeit, sondern einfach nur für dich und für Gott. Mit als fromme Übung zum Vorzeigen. Und dann bet ehrlich und sag, Herr, mein Herz ist hier eng. Ich sehe da vor allem nur Schuld. Ich sehe da vor allem nur, wenn ich an die Leute denke, dann denke ich nur Vollpfosten. Ich habe da wenig Mitgefühl. Ich brauche dein Herz für diese Menschen. Das ist kein angenehmes Gebet, aber ich glaube, es ist ein gutes Gebet, was verändert. Und dann bet diese Woche jeden Tag für dein persönliches Ninive. Und bet nicht, Herr, mach sie endlich so, wie ich sie haben will, sondern zeig mir die Menschen mit deinen Augen. Bewahr mich vor einem engen Herz. Weite mein Herz, Jesus. Und vielleicht passiert dann Folgendes. Vielleicht verändert Gott in der nächsten Woche nicht zuerst dein Ninive, sondern er verändert den Jona in dir. Und dann geh einen mutigen Schritt. Vielleicht schreibst du jemandem eine Nachricht. Vielleicht suchst du ein Gespräch mit jemandem. Vielleicht fängst du an, regelmäßig für jemanden zu beten, für den es dir echt mega schwerfällt. Weil letztlich geht es darum, ob du zulässt, dass Gott weiter liebt, als du lieben willst. Und die Predigt endet nicht mit, hey, sei einfach ein besserer Mensch und krieg das auf die Reihe, sondern sie endet mit Jesus. Jesus hatte Mitleid mit dir. Jesus hat dich und mich nicht abgeschrieben. Jesus hat deine Schuld nicht verharmlost, aber getragen am Kreuz. Jesus hat dich gesucht, als du weggelaufen bist. Jesus hat dich aufgenommen, obwohl du seine Gnade nicht verdient hast. Und jetzt lädt er dich und mich ein und sagt, komm, lass mein Herz. Lass mein Herz dein Herz weiten, genau. So. Nenn dein Ninive. Lass Gott dein Herz weiten. Und geh einen Schritt. Und ich lade euch ein, gemeinsam aufzustehen. Und wir wollen zusammen einen ersten Schritt jetzt gehen beim Abendmahl. Indem wir gemeinsam das Abendmahl feiern. Und bevor du überlegst, welchen Schritt du auf dein Ninive zugehen kannst, möchten wir uns bewusst machen und daran erinnern, welchen Schritt Jesus auf uns zugegangen ist. Und das passiert im Abendmahl. So, das Brot erinnert uns, Jesus hat sich für uns hingegeben. Der Wein bei uns sitzt hier, der Traubensaft erinnert uns dran, seine Gnade reicht weiter als meine Schuld. Und vielleicht ist es heute genau der Moment, in dem du Jesus neu sagst, danke, dass du mich nicht aufgegeben hast. Und bitte weite mein Herz für die Menschen, bei denen es mir echt enorm schwerfällt. Wir kommen zum Abendmahl nicht, weil wir alles im Griff haben, sondern weil wir Jesus brauchen und von seiner Gnade leben. Darum lade ich dich ein, nimm dir jetzt einen Moment, schau auf Jesus, empfang neu seine Gnade und dann bitte ihn darum, dass er dein Herz weit machen darf. Die Band nimmt uns jetzt mit in die nächsten Songs und ihr dürft dann nach vorne kommen, nach links und nach rechts, das Abendmahl wird euch ausgeteilt und ihr dürft das Abendmahl dann anschließend bei euch am Platz einnehmen. Danke, Herr, für dein Wort. Danke, Herr, für dein großes Herz, Herr. Herr, du siehst Momente in unserem Leben, wo wir echt mit einem engen Herz unterwegs sind. Wo wir Personen, die uns echt, ja, nicht passen, wo da unser Herz häufig echt eng ist, Herr. Und ich bitte dich für alle von uns, Herr, dass du unser Herz weit machen darfst, Herr. Dass wir realisieren, was du für uns getan hast. Wie groß dein Herz, deine Liebe für Menschen ist, Herr. Und ich bitte dich, dass wir in der kommenden Woche das immer wieder, du uns das aufs Herz legst. Dass du uns überführen darfst, Herr, in Momenten, wo wir innerlich hart werden, wo wir innerlich eng werden, Herr. Und dass du dann kommst, ja, nicht aus einer Anklage heraus, sondern mit deinem weiten Herz kommst, Herr, und sagst, hey, genau dieses weite Herz möchte ich dir geben. Amen.